Das Problem, das die ÖVP aus meiner Sicht derzeit auch hat, sie hat kein klares Profil. Man weiß nicht so genau, wofür steht sie tatsächlich, welche Ziele hat sie für die nächsten 5 Jahre. Das wurde ja auch in den Verhandlungen, in den gescheiterten mit der SPÖ und den Neos eigentlich nie kommuniziert. Und das kritisiere ich auch schon seit Jahren, ist, dass sie aus meiner Sicht die Kernthemen Wirtschaft und Europa schwer vernachlässigt hat.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Das ist heute mein erster Ganz offen gesagt Podcast im Jahr 2025 und mein erster Gast ist Heidi Glück, eine der renommiertesten Politikexpertinnen Österreichs. Sie war über 7 Jahre lang strategische Beraterin und Pressesprecherin des früheren ÖVP-Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel, der ja im Jahr 2000 mit Hilfe der damaligen FPÖ noch unter Jörg Haider Regierungschef wurde. Im Jahr 2007 machte sich Glück selbstständig und leitet heute ihr eigenes Beratungsunternehmen, Heidi Glück Spirit und Support. Ich rede mit ihr über die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP, wie es um das Profil der Volkspartei steht und über mögliche Parallelen zum Jahr 2000. Frau Glück, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir beginnen unseren Podcast ja immer mit einer Transparenzpassage. Also erstens, woher wir einander kennen. Wir kennen einander so über die Arbeit, glaube ich. Also eigentlich kennen wir einander nicht. Aber
eigentlich
halt
haben wir uns das heute das erste Mal persönlich getroffen.
Genau.
Ich weiß natürlich, wer Sie sind als Journalistin,
weiß,
was Sie gemacht haben und umgekehrt vermutlich.
Ja.
Das ist unser gemeinsamer Weg.
Genau. Die zweite Frage, die ich habe, ist, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig oder dort Parteimitglied sind.
Ich bin weder Parteimitglied, noch habe ich die Bundespartei eigentlich seit meiner Selbstständigkeit bisher beraten.
Da würde mich noch interessieren, ob Sie andere aktuelle Beratungsmandate haben von Leuten, die jetzt in der öffentlichen politischen Debatte vorkommen.
Es gibt das eine oder andere Beratungsmandat, das immer punktuell ist, eher auf der lokalen Ebene, aber nicht auf der bundespolitischen Ebene.
Frau Glück, kommt Blau-Schwarz?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie ist fast ein bisschen zu früh gestellt. Mhm. Oder zumindest kann man die Antwort jetzt noch nicht geben. Erstens beginnen die Verhandlungen eigentlich erst jetzt. Das hat auch in der Sendung das Gespräch der neue ÖVP-Obmann gesagt, dass sie jetzt eigentlich erst das Budgetthema für Brüssel bearbeiten und dann die wirklichen Gespräche, nämlich die Verhandlungen, erst mit der FPÖ geführt werden. Und man wird sehen, wie lang es dauert. Ich gehe mal davon aus, es wird jetzt nicht mehr 100 Tage dauern, weil ich schon überzeugt bin, dass insbesondere Kickl auch den Beweis antreten will, dass er nicht so lange braucht und dass er auch zeigen will, dass er handlungsfähig ist, dass er ein entscheidungsfähiger Mensch ist, um natürlich auch sozusagen diesen Boden für eine mögliche Regierung unter seiner Leitung aufzubereiten. Und die ÖVP hat ja im Grunde diese letzten Monate auch Zeit gehabt, ihre eigenen Positionen klar auszubilden. Das heißt, es liegt in Wahrheit alles am Tisch und natürlich müsste es jetzt relativ schnell gehen. Ob es dann tatsächlich zu einer Einigung kommt, bin ich persönlich noch sehr skeptisch, weil ich glaube, dass das sehr viele offene Fragestellungen sind, die sich die ÖVP sehr genau überlegen muss, ob sie das letztlich dann auch überleben kann.
Wir nehmen heute auf am Montag, dem 13. Jänner. Vorher hat Herbert Kickl gerade verkündet, dass sie sich auf ein gewisses Milliardenpaket an Einsparungen geeinigt haben. Das ging dann doch recht schnell.
Ja, aber ich gehe davon aus, dass das die Zahlen vom Finanzministerium sind, die schon länger in der Schublade liegen und die man halt jetzt sozusagen geordnet hat dafür, dass man, weil man ja weiß, dass man bis spätestens 21. Jänner diesen Budgetpfad nach Brüssel melden muss und auch argumentieren muss, wie man dieses dieses Defizitverfahren vermeiden kann. Insofern ist es jetzt nicht allzu verwunderlich, dass das so schnell gegangen ist. Aber man hat auch in der Präsentation gesehen, dass beide Seiten durchaus stolz gewesen sind, dass sie das heute präsentieren konnten.
Wären Sie Strategieberaterin von Christian Stocker, hätten Sie ihm empfohlen, als Juniorpartner Blau-Schwarz zu verhandeln?
Das ist eine gute Frage, ob er jetzt aufgrund natürlich auch seiner Äußerungen gegenüber Kickl in den letzten Monaten, ob er jetzt der Richtige ist. Ich glaube, es hat nicht sehr viel Auswahl dafür gegeben, nämlich wer kann das auch? Also ich will ihn jetzt nicht ganz in Schutz nehmen, weil ich dieses Glaubwürdigkeitsdefizit natürlich schon sehe, vor dem er jetzt steht. Aber das ist ein Manöver gewesen, das hat er als Generalsekretär seines damaligen Parteiobmanns und Bundeskanzler Karl Nehammer einfach auch mittragen müssen. Das ist in dieser Funktion so. Was er jetzt macht, um dieses Defizit auszumerzen, das wird ohnehin schwer genug sein für ihn. Aber auf der anderen Seite sehe ich eigentlich niemanden geeigneteren jetzt in der ÖVP, der auch sich Kickl gegenüber auf Augenhöhe bringen könnte bei den Verhandlungen. Er ist auf der einen Seite ist er sehr geschult, weil er natürlich als Anwalt argumentieren kann, letztlich auch verhandeln kann, obwohl politische Verhandlungen anders sind als Verhandlungen in einem Gerichtssaal, keine Frage. Aber ich denke, er ist zumindest jemand, der mit beiden Beinen am Boden steht und die großen Schwierigkeiten, die jetzt da drin liegen, mit der FPÖ zu einem Konsens in vielen Fragen zu kommen. Wir werden vermutlich noch auf ein paar heikle Themen eingehen können. Da halte ich ihn eigentlich im Moment für den mit Abstand geeignetsten, der auch diesen Respekt gegenüber Kickl letztlich auch hereinbringen kann und ihm auch entsprechend sozusagen gegenüber sitzen kann.
Das heißt, Sie glauben auch, er wird jetzt einmal Parteiobmann der ÖVP bleiben?
Davon bin ich überzeugt. Ich habe auch durchaus den Eindruck, wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen und die beiden Parteien sich auf eine Regierung einigen, dann wird er vermutlich auch der Vizekanzler bleiben. Ob er der nächste Spitzenkandidat der ÖVP ist, es ist auch noch ein sehr weiter Weg und sind ja auch dann noch einige Jahre, wenn es eine volle Legislaturperiode überhaupt durchhält, geht. Aber da muss sich die Partei jetzt neu aufstellen. Ich glaube auch, sie braucht eine deutliche Modernisierung. Und was man sicher sehen wird, ist, dass wenn es soweit kommen sollte und Christian Stocker Vizekanzler wird und ein Regierungsteam seitens der ÖVP zusammenstellen muss, dann wird er ja auch neue Leute brauchen, weil bis auf zwei sind ja jetzt schon alle weg. Also das heißt, die Partei wird auch nach außen mit neuen Gesichtern auftreten und man wird sehen, wer diese Leute dann sind und was sie tatsächlich auch einbringen können und ob man ihnen auch diese Reformkraft, auch dieses Zutrauen in Reformen, nämlich auch wieder in die Markenbildung der ÖVP einzuzahlen, ob das auch gelingen kann.
Gehen wir mal kurz weg vom Stocker. Hätten Sie prinzipiell der ÖVP geraten, jetzt in Koalitionsgespräche mit der FPÖ zu gehen oder welche anderen Optionen hätte die ÖVP noch?
Also ich bedauere sehr, dass man nicht versucht hat, noch andere Optionen, ich gebe zu, da gibt es nicht allzu viele, zumindest auszuloten. Und ich habe das auch in einem Gastkommentar im Standard einmal verfasst vor kurzem, wo ich geschrieben habe, man hätte versuchen können, eine Expertenregierung mit Unterstützung der Sozialpartner, auch starken, relevanten Kräften im Parlament, zumindest für 2 Jahre zu etablieren, die einen ganz klaren, harten, strengen Sanierungskurs umsetzen. Aus meiner Sicht hätte das den Parteien und eigentlich fast allen Parteien die Chance gegeben, sich sozusagen in diesen 2 Jahren neu aufzustellen, damit dann sozusagen dieser große Budgetballast, den man jetzt mitschleppt, vielleicht schon abgearbeitet ist und es so quasi diese, es leichter ist, auch eine Zukunftsperspektive aufzeigen zu können, wo man relativ in absehbarer Zeit tatsächlich auch positive Incentives setzen kann und nicht nur sozusagen diese Einsparungen, die halt leider jeder von uns spüren wird müssen, weil sonst wird's nicht gehen anders. Aber das ist offenbar keine wirkliche realistische Option für den einen oder anderen gewesen. Man hätte auch vielleicht eine Konzentrationsregierung, sowas gibt's ja auch, versuchen können, ob diese Varianten in Österreich tatsächlich realistisch sind. Weil eines ist schon klar, ich brauche in jeder Formation die Rückendeckung im Parlament. Ich brauche zwar für Budgetbeschlüsse reichend eine einfache Mehrheit, also hier brauche ich keine Zweidrittelmehrheit. Und es gibt natürlich auch im Parlament, gäbe es das freie Mandat, das heißt jeder Abgeordnete kann nach seinem eigenen Gewissen abstimmen und muss jetzt nicht unbedingt gezwungenermaßen eine Parteilinie verfolgen, wenn er da nicht mit könnte.
Passiert halt in
aber
der Regel kaum.
Ist in der die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in Österreich gut funktioniert, ist wahrscheinlich nicht besonders hoch, weil wir auch da keine Erfahrungswerte haben. Und im Zweifel machen wir das, was wir immer schon gewohnt waren und nicht das, was vielleicht zu neu und zu schräg und zu experimentell klingt.
Gerade in der ÖVP nicht.
Ja, ich würde das gar nicht so sehr nur auf die ÖVP beziehen. Also ich glaube, das betrifft mindestens die SPÖ genauso. Da sozusagen ganz neue Dinge anzudenken, das ist man in Österreich nicht gewohnt. Und ich bin auch gar nicht so sicher, ob die Bevölkerung da so mitgehen würde. Auch die ist es in Wahrheit nicht gewohnt. Ja, also wenn man jetzt vergleicht, diese Reife eigentlich zum Beispiel in der Schweiz, ja, wie die Bevölkerung dort tatsächlich viel aktiver letztlich auch eingebunden ist, das zeigt natürlich schon eine andere Qualität der Mitbestimmung in Wahrheit. Aber wir haben ein anderes System. Und wechselt man ein System, braucht es wahrscheinlich eine gewisse Zeit, sich auch auf so etwas Neues einzustellen. Und es geht sicher nicht von heute auf morgen.
Jetzt ist die FPÖ stimmenstärkste Partei geworden. Ich sehe kein Rezept, wie die ÖVP in einer Regierung als Juniorpartnerin wieder stärker werden kann als die FPÖ. Geht das überhaupt?
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist auch ehrlich gesagt meine Sorge, wenn ich jetzt das aus der Sicht der ÖVP auch sehen kann. Als Zweiter noch dazu unter einem Bundeskanzler Herbert Kickl zu gewinnen oder zu realisieren, ist sehr, sehr schwer. Das Problem, das die ÖVP aus meiner Sicht derzeit auch hat, sie hat kein klares Profil. Man weiß nicht so genau, wofür steht sie tatsächlich, welche Ziele hat sie für die nächsten 5 Jahre. Das wurde ja auch in den Verhandlungen, in den gescheiterten mit der SPÖ und den Neos eigentlich nie kommuniziert. Und das kritisiere ich auch schon seit Jahren, ist, dass sie aus meiner Sicht die Kernthemen Wirtschaft und Europa schwer vernachlässigt hat. Das ist die aus meiner Sicht die DNA der ÖVP, so wie die DNA der SPÖ die Sozialpolitik ist, so wie die DNA der Grünen die Klimapolitik ist, so ist eigentlich sozusagen das, wofür die Menschen die ÖVP immer gewählt haben, eigentlich auch die Wirtschaftskompetenz und auch sozusagen das Europabekenntnis. Also dieses ganz klare Ja zu einer Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten, und zwar zu einer konstruktiven Zusammenarbeit. Man hat aus meiner Sicht statt Reformen den Geldregen vom Himmel regnen lassen und hat gedacht, dass das sozusagen auf Dankbarkeit stößt. Das hat, wie man sieht, nicht funktioniert. Die ÖVP hat an die, glaube ich, 450.000 Wähler an die FPÖ verloren. Das ist fast ein Drittel ihres gesamten Wählerpotenzials, also ihres Stimmenpotenzials gewesen. Also für mich ist die ÖVP nicht gut genug aufgestellt, dass sie sozusagen diese Position des Zweiten und die Rolle des Zweiten, die sie ja auch nicht gewohnt ist, und wann immer sie in der Rolle des Zweiten war, hat sie sich nicht besonders wohl gefühlt, also dass sie das gut machen kann. Und wenn man sich so die Geschichte anschaut, sieht man ja auch, in den allermeisten Fällen heimst der Erste die Lorbeeren ein in einer Regierung, wo der eine der größere und der andere der kleinere Koalitionspartner ist. Und deswegen stellt sich für mich schon die Frage, was muss die ÖVP machen, um nicht unterzugehen? Und ich denke, da sind sie mal, vielleicht wenn ich das noch anführen kann, ein paar so für mich irgendwie unverrückbare Positionen bei den Verhandlungen. Also es ist sicher das klare Bekenntnis zu Europa. Es ist das Thema Sparsamkeit und Budgetdisziplin. Es ist die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, insbesondere der Exportwirtschaft. Und es ist natürlich die Wahrung von allen rechtsstaatlichen Prinzipien. Und das müssen aus meiner Sicht auch die Leitlinien sein, die die ÖVP in die Verhandlungen mit der FPÖ jetzt einbringt. Und wenn das nicht von Anfang an auch klar geklärt ist, nämlich auch, inwiefern man das auch letztlich, ich würde sogar sagen, schriftlich festhält, ja, wie geht die FPÖ um, wenn sie nach Europa schaut? Was passiert, wenn Kickl in Brüssel was mitbestimmen muss, was vielleicht bisher nicht ganz konform war in den beiden Linien der beiden Parteien? Also ich denke mal, das sind die heiklen Fragen, die sich die ÖVP jetzt auch stellen muss, bevor sie in Detailverhandlungen geht zu allen möglichen anderen Themen.
Das heißt, Sie würden der ÖVP prinzipiell erstmal raten, in sich zu gehen und zu überlegen, wie sie ihr eigenes Profil wieder schärfen kann?
Naja, eigentlich muss das irgendwie natürlich auch parallel erfolgen. Aber die ÖVP muss wissen, sozusagen, wo muss klar ihre Handschrift letztlich auch erkennbar sein? Ja, also sind, das hat ja auch Christian Stocker betont, wir sind zwei unterschiedliche Parteien, und ich denke mal, in den einen oder anderen Themenbereich ist es für den Wähler nicht ganz so sichtbar und klar gewesen in den letzten Jahren. Und da denke ich schon, dass es dringend notwendig ist, hier ein ganz klares Profil zu machen. Ob das dann in der Abgrenzung zur FPÖ letztlich auch in einem gemeinsamen Programm münden kann, das ist für mich die wirklich ganz große Frage, ob das gelingen kann. Und da bin ich nach wie vor sehr skeptisch.
Reden wir über das Wirtschaftsthema. Wie viel Wirtschaftskompetenz ist denn noch vorhanden bei dieser einstigen Wirtschaftspartei?
Also ich glaube, im Grunde hat sie die Wirtschaftskompetenz als solches nicht verloren. Die Frage ist ja vielmehr, wo sind die Akteure, die das auch kommunizieren und die das auch letztlich politisch exekutieren? Und das ist das, was ich als Schwäche sehe. Ich sage jetzt was Böses, was wahrscheinlich einigen nicht besonders gefallen wird. Aber aus meiner Sicht hat sich die ÖVP in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen, wie gesagt, drastisch formuliert, zum einem ÖRB-Wahlverein etabliert. Ja. Der Wirtschaftsbund, der ja sozusagen den Mittelstand, die Mittelstandsunternehmen etc. in Österreich oder für die ÖVP auch vertritt, hat in seiner Bedeutung innerhalb der Partei deutlich federn lassen müssen. Man hat es natürlich auch gesehen an der Auswahl der Personen, die das letzte Mal in der ÖVP, also in der ÖVP-Regierungsmannschaft gesessen sind. Das waren mehrheitlich Menschen, die aus Niederösterreich und dem ÖRB zugeschrieben waren. Jetzt will ich denen nicht per se absprechen, dass sie von Wirtschaft keine Ahnung haben, aber man hat schon gesehen, dass sozusagen dieses Thema oder die vielleicht die Definition, wir sehen Wirtschaft jetzt nicht in erster Linie, also unsere Wirtschaftspolitik nicht in erster Linie als Unterstützung für die klein- und mittelständischen Unternehmen, die stark exportorientiert sind, die letztlich auch für die Arbeitsplätze sorgen, sondern eigentlich stärker aus dem Blickwinkel des Arbeitnehmer. Und das sind natürlich zwei verschiedene Seiten einer Medaille, die man nicht trennen soll. Aber die Frage ist, von welchem Blickwinkel aus gehe ich Reformen an? Und wenn ich mir so manche Aussagen in Erinnerung rufe, die auch leider, sage ich dazu, der frühere ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Karl Nehammer in Richtung Wirtschaft geäußert hat, dann war das keine Besatz, dass die Wirtschaft oder auch die Industrievertreter haben das nicht als besondere Unterstützung gesehen von einer Partei, von der man eigentlich erwartet, dass sie sozusagen auf der Seite der Wirtschaft steht.
Und außerdem ist ja auch so, dass die ÖVP schon auch immer ein bisschen auf der Seite der Mittelklasse war, oder? Und für die quasi die problemorientiert wahrgenommen wurde. Ist das so? Viele sagen, das hat sich auch sehr verloren.
Ja, also es war sicher in ihrer Ausrichtung in den 90er Jahren, auch Beginn der 2000er Jahre, die ÖVP ganz klar positioniert als die Mittelstandspartei, die auch, also vom politischen Spektrum her, die Mitte besetzt hat. Ja. Und das hat sich aus meiner Sicht schon deutlich verschoben. Auf der einen Seite ist die ÖVP ideologisch gesehen jetzt mehr nach Mitte rechts gerückt. Und in ihrer programmatischen Ausrichtung nicht so sehr auf diese Mittelstandsklientel. Ja, jetzt bin ich jemand, der immer kritisiert hat, dass man zu stark, das gilt übrigens nicht nur für die ÖVP, sondern eigentlich für ziemlich, also jedenfalls für die SPÖ auch, dass man zu stark auch Klientel Politik betreibt, immer mit dem Schielen, wen könnten wir aus unserer Klientel, unserer Wählerschaft vergrämen und was dürfen wir nicht machen. So kann man halt keine Zukunftsreformen planen.
Und so limitiert man sich wahrscheinlich selbst.
Außerdem wandelt sich die Welt ein bisschen. Aber was man schon auch gesehen hat, ist, dass insbesondere auch durch diese, sag ich jetzt mal, globalen oder wirtschaftspolitischen Verwerfungen, die es in den letzten Jahren ja auch gegeben hat, der Mittelstand in Wahrheit derjenige war, der am meisten von diesen Krisen betroffen war. Und da kann ich das durchaus nachvollziehen, dass viele, die sich dort einordnen, sich mehr Unterstützung von der ÖVP erwartet hätten, als sie letztlich geliefert hat. Also das waren die, die tatsächlich am meisten drunter gelitten haben, auch wenn sie durchaus, wenn ihnen vieles abgegolten wurde. Aber das Problem ist, glaube ich, dass man nicht alles mit Geld heilen kann. Und wenn es keine Strukturreformen gibt, wenn die Bürokratie zunimmt, ja, wenn die Vorschriften so eklatant aufwendig sind, dass man sehr viele Ressourcen in den Unternehmen dafür nützen muss, und das sind ja auch Kosten, die entstehen, ja, um irgendwelche tausende Formulare ausfüllen zu müssen, irgendwelche Berichte abliefern zu müssen, wirkt es stärker als der unmittelbare Geldsegen, der einen vielleicht jetzt nicht gleich in die Insolvenz schlüpfen lässt, sondern nachhaltig ist das Ganze natürlich nicht. Und das, glaube ich, haben viele der ÖVP, und man sieht es am Wahlergebnis aus der letzten Zeit, nicht verziehen.
Ich glaube, es war eher die Frau Dr. Rohrer, als sie hier war, die gesagt hat, Geldgeschenke haben noch nie funktioniert. Also für Parteien. Die können schon gerne ab und zu mal was hergeben, aber nachhaltig bei Wahlen wird ihnen das nie helfen.
Vor allem darf man nicht glauben, dass es dafür eine Dankbarkeit gibt. Es ist nicht das Geld des einzelnen Politikers, es ist letztlich das Steuergeld, das man ohnehin auch schon eingezahlt hat. Ich glaube, das ist auch das Empfinden der meisten Bevölkerung. Ja, also wenn das so dargestellt wird, dass das jetzt irgendwelche Geldgeschenke sind, ja, die Leute wissen, wie viel Steuern sie zahlen und wie viele Abgaben ihnen monatlich abgeknüpft werden.
Die verbinden das schon miteinander.
So ist
Sie haben es vorher angesprochen, die ÖVP-Modernisierung. Jetzt hatte die ÖVP gerade eine Regierung mit den Grünen. Man hätte ja auch irgendwie annehmen können, dass sie eine Chance nutzen, um jetzt eine Art grünes, moderneres Wirtschaftsprofil aufzubauen. Ist das passiert? Also
Leider
nein, es ist nicht passiert. Warum ist es nicht passiert?
Ja, gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht, warum es ist. Also ich habe ja das Gefühl, Sie haben es von Anfang an entweder nicht wollen oder nicht verstanden, dass wenn die ÖVP in eine Koalition mit den Grünen gibt, die ein ganz klares Profil, was diese Frage betrifft, hat und dass die Grünen natürlich hier vermutlich aus der ÖVP-Sicht viel radikalere Vorstellungen und Wünsche haben, liegt aber auf der Hand, dann braucht man nicht blauäugig da wegzuschauen. Und die Grünen haben das ja auch durchaus mit großem Erfolg umgesetzt. Also die Bilanz, die grüne Bilanz der Grünen Partei in der letzten Regierung ist darstellbar und durchaus auch, ich würde jetzt durchaus das Wort eindrucksvoll hier verwenden. Aber was die ÖVP aus meiner Sicht versäumt hat, war, dass sie ein Gegenprogramm entwickelt. Ich glaube auch, dass das eine oder andere Szenario, das die Grünen entwickelt haben, vielleicht ein bisschen zu schnell, zu radikal war. Dass man das nicht so schnell umsetzen kann, weil es für viele den Eindruck hatte, dass es da um mehr um Verbote geht als um ich sage jetzt mal eine Bewusstseinsbildung, die man langsam aufbauen muss. Ja, die Leute haben sich das einfach, haben das Gefühl, wir werden jetzt etwas aufs Auge gedrückt, was sie vielleicht in der Form, in dieser Dynamik und Schnelligkeit auch gar nicht liefern können. Ja, weil wer will sein Auto verkaufen und sich ein E-Auto kaufen, das, weiß ich nicht, 10 oder 20.000 Euro teurer ist? Und er kann sich's einfach nicht leisten. Ja, selbst wenn er wollte. Aber das, was die ÖVP leider nicht gemacht hat, ist ein eigenständiges Klimaprogramm oder eine eigenständige Strategie zu entwickeln. Wie kann ich eine klimafreundliche, wirtschaftsfreundliche Klimapolitik, also eine wirtschaftsfreundliche Klimapolitik, so muss ich es formulieren, ja, etablieren, wo ich nicht immer nur als der Bremser oder der Neinsager übrig bleibe. Und in vielen Fällen war es so. Viele Gesetze, die von der Eleonore Gewessler auch, muss man dazu sagen, sehr professionell kommuniziert, ja, in der Öffentlichkeit letztlich dargelegt worden sind, sind daran gescheitert, dass es immer geheißen hat, die ÖVP will nicht zustimmen, die ÖVP blockiert, die ÖVP macht da nicht mit im Parlament, ja, wir bringen es nicht durch. Also damit hat sich die ÖVP in eine sehr defensive Rolle begeben bei einem Thema, das einfach das Mainstream-Thema, das Generalthema ist. Und ich denke, mittlerweile ist wahrscheinlich den allermeisten Menschen bewusst, dass man in dieser Klimafrage irgendwas tun muss. Wir erleben es ja auch, jeder persönlich erlebt es ja auch. Und da hätte ich geglaubt, dass man vielleicht in dieser Richtung, und ich glaube, dass die Unternehmen selber da eigentlich sehr viel weiter sind, als die Politik war.
Aber wieso manövriert man sich als Partei in eine solche Verweigerungsposition, wenn man doch weiß, dass die Zeit dagegen spielt? Ist es wirklich nur, weil man glaubt, je mehr man dagegen ist, desto mehr gewinnt man vielleicht dort noch einen Wähler, der einfach auf dieses plumpe Ja, Nein, wir sind dafür, wir sind dagegen reagiert?
Ich kann das schwer beantworten, warum das die von der ÖVP nicht gesehen wurde, aber vielleicht hat es zu wenig einflussreiche Leute gegeben, denen sie zugehört haben, dass das sinnvoll gewesen wäre.
Weil ich habe das Gefühl, die Leute reagieren schon sehr gut auf Lösungen. Also wenn sie das Gefühl haben, jemand versteht, wovon er redet, auch wenn es unangenehm sein mag, jetzt mal für mich, aber wenn es eine Lösung präsentiert, dann reagieren viele Leute schon positiv darauf eigentlich.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, Medienarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit in der Politik ist ja immer in erster Linie nicht nur Informationsarbeit, es ist eigentlich ja Überzeugungsarbeit, die ich liefern muss. Und ich denke schon auch, dass man, wenn man gute Argumente findet, und man findet sie zu jedem Thema, dass man die Leute schon auch überzeugen kann. Aber das muss man wollen. Ich muss das auch wollen.
Man muss eine Vision haben und eine Idee von etwas.
Man muss eine Vision dafür haben, das stimmt. Aber vielleicht war das der ÖVP nicht so deutlich bewusst. Also, ich meine, es hat ja unter Kurz noch sozusagen diese Losung gegeben, das Beste aus beiden Welten. Und da hat man einfach den anderen sozusagen deren Themen überlassen. Und die ÖVP hat gesagt, wir konzentrieren uns auf unsere, die wir für richtig halten. Ja, vielleicht hat es noch etwas war das nachhaltiger, aber vielleicht war es auch das Gefühl, man kann mehr freiheitliche Wählerstimmen gewinnen, wenn man sich als Autofahrerpartei positioniert, weil das hat bei den Freiheitlichen immer funktioniert. Und das ist natürlich etwas, das verstehen die Leute. Und die Österreicher sind Autofahrer. Ja. Aber vielleicht ist da zu wenig Bewusstseinsarbeit auch durchgekommen, die es vorher braucht, bevor man sich irgendwo klar festlegen kann.
Was ich ja auch überraschend finde, ist, dass, Sie haben es vorher kurz angesprochen, aber die Regierungsbilanz ÖVP-Grüne ist gar nicht so schlecht, wenn man es jetzt an Projekten misst, an was passiert ist. Trotzdem haben die Leute den Eindruck, es war die schlimmste Regierung der Zweiten Republik. Wie kann das sein?
Also ich glaube auch, und das sagen Sie auch selber, nicht? Sie haben, glaube ich, weiß ich nicht, über 1000 Gesetze beschlossen. Ich glaube auch, dass Sie durchaus fleißig gearbeitet haben, dass vieles gemacht wurde. Aber es gehört halt auch die politische Kommunikation dazu, die man dann parallel dazu laufen muss. Und wenn ich 1000 Gesetze mache und die Leute, wenn ich die Leute frage, was fällt euch ein, was ist von der ÖVP-Grünen-Regierung übrig geblieben und bestenfalls fällt den Leuten das Klimaticket ein und es dann lang nichts und das war's dann schon, dann ist es zu wenig. Also ich hoffe, dass daraus auch die ÖVP letztlich ihre Schlussfolgerungen zieht und ihre Erkenntnis zieht, dass man auch wirklich die Arbeit, die halt sehr stark auch hinter den Kulissen stattfinden muss natürlich, aber dass man das einfach besser kommunizieren muss. Und die Kommunikationsarbeit hat deutlich Luft nach oben.
Kommen wir noch mal kurz zurück zur Wirtschaft. Der IV-Präsident Kniel hat auf Ö1 gesagt, in vielen Gesprächen mit der FPÖ hat sich gezeigt, dass eine Budgetsanierung möglich sein wird, anders als das Wischiwaschi der Sozialdemokraten. Jetzt sagen viele, hier hat sich der Wirtschaftsflügel der ÖVP durchgesetzt und die Oberhand gewonnen.
Das finde ich durchaus positiv. Weil ich glaube, einfach durch neue Schulden machen oder durch neue Steuern, so muss man sagen, und neue Steuern sind einfach keine wirkliche Lösung. Ich glaube, wir haben sehr viel Potenzial, was Einsparungen betrifft. Da ist in den letzten Jahrzehnten Unglaubliches an Strukturen, an Förderungen, an Doppelförderungen aufgebaut worden und wo man sicher mal zuerst im System nachschauen sollte, wo kann man wieder ein bisschen abspecken. Das würde, glaube ich, insgesamt der ganzen Republik gut tun. Ich glaube auch, dass es eben die einzige wirkliche Ansage ist, wo man wieder Spielräume eröffnen kann. Und man muss sich halt manchmal hinterfragen, muss ich alles, was ich jemals eingeführt habe, was ich jemals gefördert habe, auch ad infinitum fördern? Also das nimmt einem ja den Spielraum für Neues. Also es kann ja nicht sein, dass man immer nur dazu gibt. Aber es braucht halt auch den Mut zu sagen, okay, und jetzt fördern wir halt irgendwas nimmer. Jetzt stellen wir auch was ein. Das ist nimmer zeitgemäß. Wir brauchen das Geld für was anderes. Aber das erfordert Mut. Damit wird man vielleicht den einen oder anderen vergrämen. Das stimmt. Ja. Aber ich gewinne vielleicht andere dadurch. Also ich glaube, da brauchen wir grundsätzlich einen neuen Zugang. Und das ist mein Vorwurf an die Sozialdemokraten, dass sie das nicht verstanden haben. Und dieses ich sage jetzt mal Reichen-Bashing, ja, sollen die Reichen halt ein bisschen mehr beitragen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass die sehr viel Geld verdienen, auch sehr viel beitragen. Ich glaube schon, dass es auch das an sich richtig ist, dass der mehr verdient, auch einen höheren Anteil für Soziales etc. sozusagen beitragen soll. Aber das findet in Österreich statt. Wir haben eine Verteilung, ein Verteilungssystem, das ohnehin von oben nach unten geht. Also Österreich ist ein wirklich ausgeprägter Sozialstaat, in dem in Wahrheit genug Geld vorhanden ist. Die Frage ist nur, wie schaut die Verteilung aus? Und diese, ehrlich gesagt, für mich sehr überholte Klassenkampfideologie, die da aus meiner Sicht halt leider im Umfeld von Babler sehr stark in den Vordergrund gestellt worden ist, mit der ja auch sehr viele Sozialdemokraten nicht einverstanden sind, weil sie sehen, das ist nicht mehr die Lösung.
Aber glauben Sie wirklich, dass eine Budgetsanierung in dem Ausmaß nur mit der FPÖ möglich wäre?
Naja, mit der SPÖ offenbar nicht, weil das ist ja genau daran gescheitert. Aber vielleicht haben sich bei der SPÖ die Vernünftigen zu wenig eingebracht und dann auch durchgesetzt.
Tatsache ist aber auch, dass in Österreich vor allem der Mittelstand am meisten zur Kasse gebeten wird.
Das stimmt, das stimmt.
Nicht natürlich, die Superreichen.
Aber der Anteil, glaube ich, den jetzt die Superreichen, ja.
Nennen wir sie Reiche.
Ja, es reicht auch, glaube ich. Der wird das Budgetproblem nicht lösen, aus meiner Sicht, ja. Und also da sehe ich schon auch die Gefahr, dass das damit verbunden ist, dass viele dann letztlich auch vielleicht auch abwandern, weil halt in anderen Ländern durchaus sozusagen das Leistungsprinzip höher gestellt wird, ja, und dieser vielleicht auch Neidkomplex, der letztlich auch da dahinter steckt, vielleicht weniger ausgeprägt ist. Und aber auch daran wird die ÖVP arbeiten müssen und wahrscheinlich auch beide Parteien, wenn sie jetzt da verhandeln, dass man schon auch in der neuen Programmatik klar macht, dass sich Leistung lohnen muss. Ja, und ich kenne viele, die, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, wie kann man im Alter auch weiterarbeiten nach dem Pensionseintritt. Es ist völlig unattraktiv. Ja. Auf der anderen Seite braucht's sozusagen dieses Know-how, aber es gibt überhaupt keinen Anreiz dafür. Ja. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man hier, wenn man schon sagt, wir müssen was tun, um das Pensionsantrittsalter letztlich zu erhöhen, weil sich das sonst budgetär irgendwann einmal nicht ausgehen wird, um auch die Pensionen der nächsten Generationen finanzieren zu können, warum man da über Jahre hinweg keine Möglichkeit sieht, dass Menschen, die gerne arbeiten möchten, wo man die dann letztlich steuerlich so bestraft, dass es einfach unattraktiv ist und dass es sich nicht ausgeht. Also das ist für mich eigentlich ein kompletter Widerspruch.
Dieses Budgetloch, das es gibt, das offenbar riesig ist, das lange verschwiegen wurde, wie wäre man das von Seiten der ÖVP strategisch besser angegangen?
Ich bin jetzt keine Budget-Expertin und will das auch gar nicht versuchen.
Strategie-Expertin.
Nur herumzudelettieren, aber also natürlich, was man sehr leicht und sehr einfach sagen kann, ist, dass es zielgerichteter hätte stattfinden sollen. Also nicht jetzt die Gießkanne und jeder kriegt jetzt 500 Euro oder 300 Euro oder irgendeinen Betrag. Manche merken es nicht einmal, manche ärgert es vielleicht sogar, weil sie sagen, warum geben die das mir? Ich brauche es nicht, meine Nachbarin, die jetzt viel dringender brauchen, weil die kann sich sonst den Strom oder die Miete der Wohnung nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite habe ich schon auch das Argument von damaligen Finanzminister Brunner ein bisschen nachvollziehen können, dass er sagt, das musste schnell gehen. Und wenn man schnell Geld ausschütten muss, dann kann man nicht jetzt eine große Differenzierung machen. Da bin ich keine Expertin, ob es nicht doch die Möglichkeit dazu gegeben hätte, über steuerliche Maßnahmen oder andere Möglichkeiten. Aber im Grunde glaube ich, müssen wir wieder weg von dieser Mentalität, dass jeder, der eine Idee hat oder der irgendwas fordert, das Ganze immer vom Staat finanziert haben will. Also das, glaube ich, wird es einfach für die Zukunft so nicht weiterspielen können.
Ich würde gern einen Schritt zurückgehen, und zwar 25 Jahre zurück. Damals die innenpolitische Lage, es kam zur schwarz-blauen Wende 2000. Viel in Erinnerung ist vielleicht dieses Foto mit Wolfgang Schüssel im Porsche von Jörg Haider. Sie waren damals strategische Beraterin und Pressesprecherin von Schüssel. Reden wir über politische Parallelen. Was unterscheidet denn die heutigen Verhandlungen aus Sicht der ÖVP von damals?
Also wenn Sie mich jetzt an das Foto erinnern, habe ich, weiß ich noch, dass ich fast in Ohnmacht geflogen bin. Damals war ich in erster Linie Pressesprecherin und habe es, glaube ich, von einem Journalisten erfahren, dass dieses Foto erscheinen wird. Ich wusste auch nicht, dass Wolfgang Schüssel damals mit zu Haider in den Porsche gestiegen ist. Und ich glaube, es war auch ein bisschen ein taktisches Manöver, das Schüssel damals überrascht hat, nach einem Gespräch, das ein klärendes Gespräch war, ich glaube, es war zu Pfingsten, was wieder irgendwie knapp an der Kippe gestanden ist. Und Schüssel hat mit Haider das Gespräch gesucht, um wieder sozusagen die Wogen etwas zu glätten. Das dürfte offenbar recht erfolgreich gelaufen sein für beide Seiten. Und Haider hat damals dem Schüssel gesagt, und jetzt jetzt fahren wir da zu einer Großveranstaltung in Kärnten und treten auf und zeigen den Leuten, dass wir doch zusammenarbeiten können und dass es keine Koalitionskrise gibt. Und hat es offenbar irgendwie im Hinterkopf oder im Hintergrund schon geplant gehabt. Und Schüssel war nicht bewusst, was das auslösen kann. Vor allem wusste er nicht, dass da schon auf der anderen Straßenseite ein Fotograf geparkt war, der dieses Foto dann auch gemacht hat. Also das war für mich ein klassischer Leger. Aber was war jetzt Ihre Frage? Das habe ich ein bisschen abgelenkt. Ja. Sie haben mich so an dieses Foto erinnert.
Ja, weil das irgendwie schon sehr präsent ist. Also wenn man dran denkt,
natürlich
hat
keine
jeder
Frage.
Wahrscheinlich gesehen.
Keine Frage, und es hat auch noch jeder in Erinnerung. Es wird auch immer wieder benutzt. Publiziert und benutzt. Richtig.
Aber meine Frage war eigentlich die damaligen Verhandlungen aus Sicht der ÖVP. Ja. Wie sehr ist das heute anders? Oder was unterscheidet sich?
Naja, der ganz große Unterschied ist natürlich schon, damals war die ÖVP Nummer eins und Schüssel war sozusagen der Leader dieser Verhandlungen und hatte ein ganz klares Ziel und eine ganz klare Vorstellung auch, wohin soll sich Österreich entwickeln. Mhm. Ich kann mich erinnern, er hat Benchmarks definiert, europäische, und man hat damals gesehen, dass Österreich war in ganz vielen Vergleichen an der letzten, Budget sowieso, oder an der vorletzten, oder jedenfalls unter den schlechtesten fünf in ganz Europa. Und da hat er klar gemacht, wenn er diese Regierung anführt, dann will er Österreich in den relevanten Benchmarks in die Top 3 zurückbringen. Und das war sozusagen seine Zielvorgabe, die er in die Verhandlungen mit eingebracht hat und gesagt, okay, und jetzt verhandeln wir das, was wir dafür tun müssen, damit uns das in den nächsten 4 Jahren, damals gab es noch eine 4-jährige Legislaturperiode, damit uns das gelingen kann. Und das, was man sieht, ist schon, dass da eine wirkliche Reformagenda dahinter war. Durchaus mit sehr mutigen Schritten, im vollen Bewusstsein, dass das durchaus auch Kritik, große Kritik auslösen kann, aber im vollen Bewusstsein, dass das notwendig ist, um das Land wirtschaftlich sozusagen wieder auch auf die Sprünge zu bringen. Also insofern ist das sicher der große Unterschied, und ich würde schon auch sagen, Schüssel war nicht Kickl, und Schüssel kann man mit Kickl nicht vergleichen. Und die ÖVP war halt Nummer eins und nicht die Nummer zwei. Sonst fallen mir jetzt eigentlich wenige Parallelen eigentlich ein. Abgesehen davon, dass sozusagen beide letztlich in die Situation gekommen sind, miteinander zu verhandeln, weil die Verhandlungen vorher mit den Sozialdemokraten gescheitert sind. Und das ist natürlich sozusagen, das schränkt natürlich die Option der ÖVP massiv ein, wenn es sonst keinen Partner gibt, mit dem man im Parlament eine Mehrheit finden kann oder man Neuwahlen riskiert. Und aus der Sicht der Partei, und das gilt ein bisschen natürlich schon auch für heute, weiß man, dass die Österreicherinnen und Österreicher nicht gerne so schnell wieder in Neuwahlen gehen wollen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie die Verteilungen nach der letzten, die Wählerstimmenverteilung nach der letzten Wahl war, ist es ja auch nicht besonders attraktiv, von den Aussichten her gesehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Freiheitliche Partei noch stärker wird, durchaus im realistisch zu sehen. Also mit welcher Motivation soll man da bewusst in Neuwahlen hineinsteuern wollen, wenn man weiß, man wird wieder verlieren oder noch mehr verlieren. Also, und das kann natürlich nicht die Perspektive der ÖVP sein, ja, zu wissen, okay, dann sind wir vielleicht bei 20 oder sogar unter 20%.
Ja, aber die Frage ist, das mag sein, aber andererseits kann auch sein, wenn man den Juniorpartner macht für die FPÖ, will man auch nicht unbedingt viele Wählerstimmen gewinnen.
Ja, das ist meine große Sorge, ob sich die ÖVP in dieser Konstellation, ja, tatsächlich, und sie braucht eine Erneuerung, ja, wieder sozusagen auf ein Level heben kann, wo man ihr diese Lösungskompetenz noch abnimmt, wo man ihr das auch zutraut, ja, wo sie auch den Mut entwickelt, an Dinge heranzugehen, die jetzt nicht gleich den großen Beifall entwickeln. Vielleicht auch mit dem Risiko durchaus, dass man da auch wieder ein bisschen vom Wähler abgestraft wird. Aber letztlich, wenn man sich anschaut, ich meine, die letzte Reform, Pensionsreform, hat es unter Wolfgang Schüssel gegeben. Wenn Sie heute mit jemandem reden, wird jeder sagen, es war völlig richtig und es war komplett notwendig, weil wir würden jetzt noch viel, viel schlechter dastehen, was die Pensionsabsicherung betrifft. Gott sei Dank gab es das. Ich meine, sie wurde in vielen Bereichen leider eh wieder aufgeweicht, deswegen besteht auch aus meiner Sicht jetzt insbesondere die Notwendigkeit, dass man hier was machen müsste. Wird man sehen, ob es da genug Mut dazu gibt. Aber es ist halt einfach, in der Politik gibt es nur die Notwendigkeiten aus meiner Sicht. Und ich muss letztlich über den eigenen ideologischen vielleicht Schatten oder über die den eigentlichen Klientelfokus hinwegschauen, wenn es mir wirklich und ernsthaft darum geht, das Beste für das Land und seine Bürger zu wollen. Auch mit dem Risiko, dass das vielleicht schief geht. Ich glaube, das ist auch etwas, was man im Prinzip jedem Minister mitgeben muss, wenn er sich dafür entscheidet, dass er in eine Regierung geht, dass er das Beste rausholen will, ja, und nicht sein eigenes Prestige, von mir aus auch das Prestige der Partei, ist die Frage, worum geht's, ja? Und ich glaube, wir sind in einer Situation, wo die Leute schon nachvollziehbar, also wo es von den Menschen schon nachvollziehbar ist. Ich glaube ja eigentlich, dass die schon sehr viel weiter sind, ja, als viele in der Politik, die sich immer noch nicht trauen. Auf der anderen Seite hat es eine gewisse logische Folge, wenn die Wählerbindungen abnehmen, die Parteien natürlich sich sozusagen irgendwie verengen in der Angst, wenn wir jetzt das, was wir jetzt haben, oder nur mehr jetzt haben, ja, wir dürfen da nicht auch noch verlieren. Ja, das heißt, was bedeutet das? Bedeutet abschotten, das bedeutet zumachen, ja, aber das ist alles andere als Offenheit, ja, und in Wahrheit in so einer Situation müsste man offen sein, wirklich mit der Frage, okay, vielleicht verscheuche ich den einen oder anderen, aber vielleicht gewinne ich dafür neue dazu, vielleicht sind das die mehreren, die mir dann wieder helfen.
Ja. Apropos Bürgerinnen und Bürger, im Jahr 2000 gab es einen extremen Widerstand in der Bevölkerung. Es gab diesen Sanktionsbrief der EU-Länder. Ja. Es gibt jetzt Widerstand. Also es gab schon eine Demo vergangene Woche. Sehen Sie da Parallelen?
Ja, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, wie es damals 2000 war, weil das war natürlich schon auch ein Tabubruch, der so empfunden wurde. Und der natürlich auch in Österreich eine große Empörungswelle einmal ausgelöst hat. Ich würde sagen, die jetzt nicht besonders nachhaltig war, aber das war halt sozusagen einmal der erste Ausbruch. Aber mittlerweile, wenn man schaut, gibt es 7 Länder in Europa, wo die rechten Parteien in der Regierung sitzen oder sogar Regierende sind. Also ich denke mal, man hat sich vielleicht schon auch ein bisschen irgendwo dran gewöhnt, wenn man das so formulieren darf, soll. Aber es ist so. Hat sich die Welt halt irgendwie entwickelt. Ich glaube halt auch aus der Konsequenz, weil halt die etablierten Parteien vielleicht den Leuten zu wenig zuhören, weil sie zu schwach sind, weil sie vielleicht eben auf die falschen Dinge setzen, die jetzt notwendig wären. Aber wie auch immer, ich glaube auch, dass es wird auch jetzt sicher weiterhin Proteste geben. Damit muss man auf jeden Fall in den nächsten Monaten rechnen. Insbesondere dann, falls diese Regierung tatsächlich zustande kommt. Aber jetzt würde ich mal sagen, da muss man durch. Es ist auch legitim, dass es diese Demos gibt. Aber und da glaube ich, Österreich ist schon immer noch eine reife Demokratie. Da müssen die Regierenden das auch aushalten. Und ich glaube, es ist auch gut, auch aus Sicht der Bevölkerung, dass man sozusagen auch seinen Unmut oder seine Skepsis oder seine Kritik irgendwie auch öffentlich zeigen kann. Ja, also es ist ja auch etwas, das müssen die Leute ja irgendwo auch rauslassen und es ist besser, sie machen so, als es radikalisiert sich irgendwie auch anders. Ja.
Also es schaut so aus, als wird Österreich das erste Mal einen FPÖ-Kanzler kriegen. Was wird das im Land verändern?
Ja, gute Frage. Das wissen wir alle noch nicht. Und ich will jetzt auch keine Horrorszenarien an die Wand bicken, aber ich denke schon, dass sich einiges anders darstellen wird, von dem wir jetzt noch nicht wissen, was alles auf uns zukommt. Das begründet auch meine Skepsis, warum ich der Meinung bin, man hätte vielleicht andere Varianten für eine neue Regierungskonstellation wählen können.
Sehen Sie im Nachhinein, es gab ja diese Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und NEOS, hätte die ÖVP da besser was anders gemacht?
Sie hätte den Prozess anders aufsetzen müssen, so dass es vielleicht, dass es klarer gewesen wäre schon von Anfang an, wo sind die roten Linien, und die habe ja nie verstanden, warum sie alle so stolz waren, dass sie keine roten Linien definiert haben. Ich glaube, das braucht's und das wird's auch jetzt brauchen. Ja, man muss einfach ganz klar sein, auch dem anderen gegenüber, das ist auch bei jeder Verhandlung in Wahrheit so, ich muss dem anderen gegenüber aufzeigen können, wo sind die Grenzen für mich, was kann ich mittragen und was überschreitet diese Grenze, wo kann ich nicht mehr mitgehen. Also das wird die FPÖ gegenüber der ÖVP jetzt machen müssen und vor allem die ÖVP gegenüber der FPÖ. Wenn das nicht von Anfang an klargestellt ist, dann überfordere ich automatisch den anderen. Aber das ist das Grundprinzip von Verhandlungen. Wenn ich erfolgreich auch in der Wirtschaft verhandeln möchte, muss ich erstens einmal mit dem Kopf des anderen denken können. Und ich muss wissen, wo ist diese Grenzlinie, die ich überschreiten kann. Ich glaube, man darf an die Grenze gehen. Das halte ich für zulässig. Das sieht man ja auch bei Sozialpartnerverhandlungen, wie die Kollektivverträge verhandelt werden. Aber wenn ich das ignoriere, dann wird's schwierig. Und das ist für mich schon die Fragestellung, kann die ÖVP ihre Grenzlinien gegenüber der FPÖ so ziehen, dass eben es eine klare Abgrenzung zum rechten Rand seitens der FPÖ kommt, nämlich jetzt nicht nur in einem Lippenbekenntnis, wir bekennen uns zur Rechtsstaatlichkeit oder zum Minderheitenschutz, sondern wirklich ganz definitiv klar. Man wird sehen. Ich weiß es nicht.
Aber es gibt ja auch Grenzen, oder wie variabel sollen Grenzen dann auch sein in Verhandlungen? Weil es gibt ja natürlich Punkte, wo die Grenze starr dastehen sollte, aber wahrscheinlich auch welche, wo man sagt, die Grenzen lassen sich verschieben.
Sicher. Also jetzt fällt mir nur das Beispiel ein, wenn wir jetzt an Europa denken, ja. Wäre eine starre Grenze, Exit kommt für uns nicht in Frage, sage ich dazu, plant die FPÖ ja auch gar nicht, steht nicht jetzt im Programm drinnen, aber es wäre so eine, wo die ÖVP sagen muss, also mit einem Exit, da sind wir mit Sicherheit nicht dabei. Wenn es darum geht, wie kann man auch innerhalb der Europäischen Union sozusagen zu Reformen kommen, die das europäische System besser aufstellen, weil auch dort gibt es durchaus Reformbedarf, wenn das in einer konstruktiven Art und Weise eingebracht wird, ja, dann kann das ja durchaus, also dann kann man hier sozusagen, gibt es eine gewisse Flexibilität, denke ich, und vielleicht findet man da auch Gemeinsamkeiten, wenn es um den Bürokratieabbau geht, wenn es um den schnelleren Ausbau des Binnenmarktes geht, wenn es um den Aufbau des Kapitalmarkts geht. Also wenn es vielleicht sogar auch darum geht, dass man sich überlegt, okay, wo sind die Aufgabenstellungen der EU, der EU-Kommission, was die Vorschläge betrifft, und wo respektiert man oder soll man vielleicht wieder stärker die Souveränität der Einzelstaaten akzeptieren? Man muss nicht jede Kleinigkeit von Brüssel aus steuern. Da glaube ich, gibt schon, da denke ich, könnte man schon Gemeinsamkeiten dafür auch finden. Aber ich glaube, es gibt schon auch den einen oder anderen starke Grenzziehung. Und eine andere wäre sicher auch, dass die ÖVP auf jeden Fall aus meiner Sicht von der FPÖ verlangen muss, dass es eine ganz klare, deutliche Abgrenzung zum Rechtsextremismus oder zu den Identitären gibt.
Wie wachsam muss die ÖVP jetzt sein, dass die Grenzen nicht langsam aufgeweicht werden?
Sehr.
Gerade eben als Junior?
Sehr, sehr. Ich glaube, es braucht eine hohe Sensibilität und auch ein hohes Bewusstsein dafür und einen sehr scharfen Blick auch auf Zwischentöne. Und ich denke, da muss man in den Verhandlungen ganz klar machen, wofür, wo können wir mit, was können wir nicht vertreten, und wo muss man vielleicht auch eben auch in der Sprache eine neue Sprache entwickeln, ja, die nicht jetzt den Populismus so stark in den Vordergrund stellt, wie das einfach eine Oppositionspartei natürlich auch kann oder auch macht. Das machen alle Oppositionsparteien, dass sie natürlich die Regierenden sozusagen vor sich hertreiben. Aber das ist die Frage, wie sehr dieser Rollenwechsel letztlich dann funktioniert. Und das ist natürlich etwas, was für mich noch bei Herbert Kickl schwer vorstellbar ist, dass er als Oppositionspolitiker plötzlich in eine Kanzlerrolle hineinwechseln kann und ein bisschen auch umgekehrt die ÖVP von der Kanzlerrolle in die Rolle des Zweiten sich sozusagen hineinwandelt. Und das wird dann nicht von heute auf morgen gehen, aber ich glaube, das wird notwendig sein.
Aber was glauben Sie, wie unbedingt will denn die ÖVP regieren?
Naja, also ich bin überzeugt, die ÖVP hat sich noch nie als Oppositionspartei definiert und glaube auch, dass die meisten ihrer Wähler sie nicht als Oppositionspartei eigentlich sehen. Also dieses Staatstragende oder diese Verantwortung für das Land, das ist schon etwas, das man, glaube ich, auch der ÖVP zugesteht, dass das auch sozusagen ihre Ausrichtung eigentlich ist. Man wird sehen, wie weit ihr gelingt in der Rolle des Zweiten, wenn diese Koalition überhaupt zustande kommt, sich da sozusagen auch eben noch immer als Reformkraft und als Regierungspartei halten zu können und hoffentlich auch realisieren zu können.
Wenn Sie es in Prozenten ausdrücken müssten, zu wie viel Prozent glauben Sie, wird es Blau-Schwarz geben?
Puh, ich tue mir das sehr schwer, weil ich habe bei der Einschätzung, da bin ich auch gefragt worden, ob diese Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS stattfinden kann. Und ich habe gesagt 50-50. Wenn ich jetzt sage 50-50, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach zu früh zu sagen, ob das wirklich funktionieren kann. Da muss zwischen in den Gesprächen, nämlich in den, jetzt nicht eigentlich in unmittelbaren Verhandlungen, aber ich glaube in diesen persönlichen Gesprächen zwischen Stocker und Kickl noch so viel geklärt werden. Ich habe das Gefühl, da wissen beide noch nicht, ja, ob das tatsächlich funktionieren kann. Und was aus meiner Sicht nicht ausreichen wird, wenn man das nur aus der Pragmatik der Reformprojekte jetzt sieht. Ja, also da braucht schon mehr. Also dieses, eben die Frage dieses, gibt es ein Grundvertrauen? Ja? Kann ich davon ausgehen, dass das, was wir uns untereinander jetzt einmal vielleicht informell ausmachen, dass das auch tatsächlich hält? Ja, und ich glaube, das Wesentliche ist schon auch, wenn eine Regierung funktionieren soll, dann dürfen die Konfliktlinien nicht zwischen den Regierungsparteien verlaufen in erster Linie, sondern sie müssen eigentlich zwischen Regierung und Opposition verlaufen. Das ist schwierig. Und ich kann mich erinnern aus der ersten schwarz-blauen Regierung, wie schwierig das damals war. Weil natürlich erstens auch von der Bevölkerung das ein sehr mit großer Skepsis angenommen wurde, dieses Projekt. Wir haben ja auch über die Demonstrationen schon geredet. Die Medien waren zu großen Teilen natürlich auch gegen die Regierung, gegen diese Regierungsform. Also das hat schon sehr große Widerstände, waren da schon sichtbar. Und die wird es jetzt auch geben, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Und lässt man sich da hineintreiben? Und letztlich ist damals 2002 die Regierung ja deswegen gekippt, weil die FPÖ sich genau aus dem Grund meiner Meinung nach selber in die Luft gesprengt hat. Haider, der ja nicht einmal in der Regierung gesessen ist, ist auch der große Unterschied, hat halt aus Kärnten nicht vertragen, dass doch diese Zusammenarbeit zwischen Schüssel und Rispasser eigentlich ganz gut funktioniert hat.
Wenn es scheitert, Blau-Schwarz, die Gespräche Neuwahlen?
Vermutlich. Das ist wahrscheinlich das Allerwahrscheinlichste, weil, glaube ich, alle anderen Optionen vermutlich in Österreich nicht machbar sind.
Danke für das spannende Gespräch.
Gerne.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Ihr könnt uns auch sehr gerne eure Meinung per Mail sagen unter redaktion@ganzoffengesagt.at. Danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.